Einen schönen guten Abend zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast. Mein Name ist Tom Steininger und ich hoffe, dass ich unseren heutigen Studiogast schon in der Leitung begrüßen darf, Dr. Albrecht Mahr.
Ja, guten Abend, Herr Steininger, ich bin...
Herr Mahr, ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns zu haben. Wir haben die heutige Sendung mit dem Titel benannt, Wissende Felder. Und wissende Felder, glaube ich, ist etwas, was die Arbeit, die Sie, Herr Dr. Albrecht Mahr, seit Jahren betreiben, wahrscheinlich sehr gut beschreibt. Sie sind, wenn ich es ganz kurz hier zitieren darf, Sie sind Leiter des Instituts für Systemaufstellungen und integrative Lösungen in Würzburg und Leiter und Gründer des Internationalen Forums für politische Aufstellungen. Und Sie sind wahrscheinlich nicht zuletzt auch dadurch bekannt, dass Sie in den letzten Jahren eine Serie von größeren Konferenzen zu diesem Thema gemacht haben. Das war 2001, die Konferenz zum Thema Konfliktfelder, wissende Felder. 2003 Leidenschaft und Verantwortung. 2006 Kollektiv Intelligenz. 2008 Ich bin, ihr seid. Und 2011, also im nächsten Jahr, wird eine weitere Konferenz, die wird, wenn ich es richtig verstehe, auch in Würzburg sein.
Ja.
Zu dem Thema Konflikttransformation und Mystik, das Thema beinhalten. Dazu werden wir in der Sendung auch noch später etwas sagen. Ihre Arbeit ist Aufstellungsarbeit. Können Sie ein paar Worte einfach sagen, was wir uns unter Aufstellungsarbeit vorstellen sollen?
Also, das ist erstmal eine Methode, die in der Regel, nicht nur, aber in der Regel in Gruppen angewendet wird. Und das zentrale Instrument dieser Methode ist, dass Stellvertreter für die wichtigen Personen oder die wichtigen Elemente, die die Fragestellung ausmachen, gewählt werden, im Raum aufgestellt werden und dann auf ganz erstaunliche Weise wissen, was die vertretenen Personen oder Elemente tatsächlich erleben. Also das Phänomen stellvertretende Wahrnehmung ist das Besondere an dieser Arbeit und macht dann auch in Summe ein Phänomen aus, das ich mal vor vielen Jahren wissende Felder genannt habe, das unter dem Eindruck, dass es wirklich erstaunlich ist, was so eine aufgestellte von Gruppe von Stellvertretern für ein Feld formen, in dem Wissen auftaucht, das sie persönlich nicht bekommen haben durch Informationen oder so, sondern dass ein emergentes Phänomen, um eines dieser Worte zu gebrauchen, jedenfalls ein Feldphänomen ist, das uns daran erinnert, dass wir eben in Verbindung mit sehr viel mehr Informationen sind, als wir individuell immer meinen. Dieses Feld habe ich dann mal wissende Felder genannt. Das ist kein wissenschaftlicher Ausdruck, sondern mehr ein immer noch poetischer, obwohl wir immer jetzt versuchen, auch Wissenschaft zuzuziehen, um das etwas zu erforschen, aber natürlich sind wir da ganz in den Anfängen noch.
Ja, Sie zitieren ja teilweise in Ihren Schriften auch die morphogenetischen Felder von Robert Sheldrake, der hier versucht, hier von der Biologie her auch ein wissenschaftliches Denken hier mit zu verbinden.
Ja, das stimmt, ja.
Fragen Sie weiter. Eine Frage, die... Ganz kurz eine technische Frage. Haben Sie einen Computer im Hintergrund laufen? Wir haben ein leichtes Echo-Phänomen hier in der Leitung.
Also ich sitze fast an einem faraday'schen Käfig.
In einem faraday'schen Käfig, dann haben wir jetzt
das
Echo irgendwo technisch nicht erklärt. Ja, da müssen wir es einfach so machen, wie wir es gerade haben.
Irgendwas ändert.
Die Frage, die ich hatte, weil Sie haben im Prinzip schon das Kern des Themas angesprochen, dass in dieser Aufstellungsarbeit, in diesem stellvertretenden Bewusstsein oder diesen stellvertretenden Wahrnehmung, wie Sie es beschrieben haben, offensichtlich uns ein Bewusstsein zugänglich ist, das allein aus einem individualistischen Verständnis von Bewusstsein schwer erklärlich ist. Es scheint hier etwas der Fall zu sein, was über unsere reine Individualität hinausgeht, wo wir als Menschen miteinander, in welcher Weise auch immer, und Ich weiß auch nicht, wie weit man hier wirklich auch naturwissenschaftlich dem Phänomen nachgehen kann, aber ich hatte mal das Glück, auch Aufstellungsarbeit selber ausprobieren zu können. Es ist erstaunlich, welche anscheinend wirklich wissenden Qualitäten anscheinend hier aus dem Nirgendwo kommen, die, ich würde mal sagen, unsere Vorstellung von Bewusstsein und Identität zumindest in Frage stellen. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, unbedingt, da kommt man ja gar nicht drum rum. Das kann man ganz naturwissenschaftlich einfach, also indem man einfach beobachtet. Und dann kann man mit diesen separierenden, individuumzentrierten Vorstellungen von Bewusstsein gar nicht weiterkommen. Also man kann sagen, nicht Bewusstsein ist zwischen uns, um mal eine ganz einfache Formulierung zu sagen, aber nicht in uns, sondern zwischen uns, und wie weit das geht und wie ob es solche Informationsfelder gibt, das ist ja auch eine ganz alte Vorstellung, Akasha-Felder oder sowas, das weiß ich nicht. Aber man kommt notgedrungen auf solche Überlegungen, auch wenn man noch nie was davon gehört hat, dass Bewusstsein ausgedehnt ist über den Einzelnen und eben dann durch eine bestimmte fokussierte Aufmerksamkeit zugänglich wird, erschlossen werden kann, was dann eben in Stellvertretern sich manifestiert. Also ich kann nicht sagen, was Bewusstsein ist, wenn es nicht individualisiert ist. Es ist jedenfalls sehr viel weiter als nur auf Individuen bezogen. Wie weit es geht, ich glaube, sehr viel weiter, als wir uns träumen lassen. Aber das weiß ich einfach nicht. Ne? Nur Aufstellungen sind ein wunderbares Laboratorium, um das sinnfällig zu machen, ja. Und man muss dann gar nicht gläubig sein, sondern man muss nur beobachten.
Ne? Exakt, exakt.
So, das ist das Gute daran. Also Gläubigkeit hat ja immer so seine Nachteile. Es ist viel besser, wenn man Phänomene, die man nicht leugnen kann, einfach zur Kenntnis nehmen kann. Und das passiert in Ausstellungen unbedingt. Ne?
Aber wenn man das einfach ernst nimmt, was Sie hier anscheinend in Ihrer Aufstellungsarbeit erfahren und auch darstellen können, dann scheint es doch zu sein, dass unser persönliches Bewusstsein, also das, was uns ausmacht, unsere Identitäten, sehr viel mehr mit kollektiven Feldern, die primär familiäre Felder sein können, die aber, ich nehme es mal an, auch weiter gesehen einfach kulturell-geistige Felder sein können, wo es anscheinend Verbindungen gibt, die viel mehr unsere persönliche Identität determinieren, als wir herkömmlich annehmen.
Ja.
Sagen Sie ruhig noch. Das heißt, dass unser Menschsein offensichtlich intersubjektivere Dimensionen hat, als wir normalerweise uns verstehen, und dass wir hier wirklich uns auch aufgrund der Arbeit, die Sie hier gemeinsam mit Gerd Hellinger in Deutschland und eigentlich weltweit eingeführt haben, hier die Frage, wer sind wir als Mensch, vielleicht auch anders stellen müssen, oder würde das zu weit gehen?
Nein, das ist doch eine wunderbare Frage. Das ist ja die Urfrage der Mystik überhaupt, also jeder spirituellen Tradition, die Frage, wer bin ich oder wer sind wir? Und das ist ja auch ein Wiederentdecken des alten Befundes, wenn man diese Frage wirklich gründlich stellt, kommt man schrittweise zu der Einsicht, dass dieser Ich-Begriff sich löst und weitet zu einer Dimension, wo wir einfach wahrnehmen, dass wir mit sehr viel mehr als nur Familie oder Kollektiven verbunden sind. Diese Verbindung geht wieder, ich weiß es nicht genau, aber ich bin sicher, da kann man auch den Weisen glauben, das geht bis in kosmische Dimensionen, wenn man sich dafür offen hält. Jetzt muss ich aber gleich eine Einschränkung machen. Und ich will das mal so nennen, wenn man unter sozialem Stress steht, ja, der schließlich dazu führt, dass das Überleben bedroht ist oder zumindest also das Einkommen, die Nahrung, die Gesundheit, solche Dinge, ne, dann kontrahiert dieses Bewusstsein auf das, was man ethnozentrisch nennt. Ne?
Yeah.
Das heißt, oder Tribal Consciousness, stammes Bewusstsein. Das heißt, wir kontrahieren uns dann zurück auf die Bezugsgruppe, die also in unserer Stammesgeschichte die Überlebenseinheit war, unser Stamm. Und dann kommt diese Abgrenzung zustande, dass wir nicht wir, die ja noch heute, also das ist ja eigentlich die übliche Bewusstseinsverfassung, in die wir und die auch alle, die jetzt schon viel geübt haben, immer wieder reinkommen, und zwar unter sozialem Stress. Dann ist diese Weite, die Sie skizziert haben, Herr Steininger, nicht mehr zugänglich.
Ja.
Und dann kommen eben auch noch andere Faktoren ins Spiel, die ich sehr wichtig finde. Bewusstsein ist ja nicht einfach im, sozusagen im luftleeren Raum, sondern ist eben zum Beispiel eingebettet auch oder gebunden an neuronale Strukturen, also wie integriert unsere Hirnfunktionen funktionieren. Auch an Epigenetik, das ist ja ein ganz interessantes Feld, nicht? Also dass es bestimmte Gene gibt, Genaktivierung und Desaktivierung gibt. Und alle diese körperlichen Korrelate von Bewusstsein, das ist nicht Bewusstsein, aber Bewusstsein ist auch daran gebunden, die spielen eine große Rolle. Und das ist mir bei meiner Arbeit sehr wichtig, dass wir nicht abheben und Bewusstsein im Nirgendwo ansiedeln, sondern es immer in Beziehung bringen mit dem sozialen System, mit Identitätsmustern, und eben auch mit diesen hochinteressanten körperlichen Strukturen. Ich habe jetzt nur zwei genannt, also die neuronalen Verbindungen und die epigenetischen Aktivierungsgrade. Das muss man sehr sehen. Und diese Möglichkeit, sein Bewusstsein als ein weites, transpersonales Feld zu erleben, das ist nur sehr wenigen unter sozialem Stress möglich.
Verstehe.
Sondern das geht, da kommen wir dann nachher zur Politik nach. Sondern das ist eigentlich für die meisten von uns, ich zähle mich da sowieso dazu, unter geschützten Bedingungen und unter entspannten Bedingungen. Da können wir diese Aussagen tatsächlich bestätigen, die sie gemacht haben. Ne? Ich finde nur, mir ist es sehr wichtig in meiner Arbeit, bei den Wirklichkeiten, in denen wir leben, zu bleiben und zu fragen, was ist da möglich?
Mhm.
Wie kann man gerade auch unter Bedingungen der sozialen Konflikte und so dennoch diese Sicht aufrechterhalten und fördern? Und das ist eine interessante Aufgabe. Ne? Denn wir können ja nicht wo auch immer den Somaliern empfehlen, einen Meditationskurs zu machen. Machen die nicht, ne?
Ja.
Oder irgendeinem radikalisierten Christen oder Islamisten.
Das, ja.
Der wird sich das verbieten, ne?
Das führt mich auch zu einer Frage, die Sie eigentlich schon jetzt eingangs in den letzten paar Minuten berührt haben. Einer der gängigsten Einwände gegen Aufstellungsarbeit und auch gegen Gerd Hellingers Aufstellungsarbeit, die, ich muss auch sagen, mich eine Zeit lang beschäftigt hatte, war, dass es eigentlich nichts anderes ist als eine Reaktivierung des eigenen Stammesbewusstseins. Also wenn man entwicklungspsychologisch oder bewusstseinsevolutionär verschiedene Bewusstseinsstrukturen annimmt, zum Beispiel mit Jean Gebser eben archaisch, magisches, mythisches und rationales und integrales Bewusstsein als Bewusstseinsstrukturen annimmt, dass diese Arbeit, gerade wenn sie familiäre Strukturen im Bewusstsein reaktiviert, dass es eigentlich nur eine Aktivierung eines regressiven Stammesbewusstseins ist. Jetzt, wie ich Sie verstanden habe, haben Sie aber ganz explizit gemeint, Sie meinen etwas anderes. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und wenn ja, wovon sprechen Sie da?
Also diese Formulierung jetzt, die kann ich nicht unterschreiben. Also Reaktivierung des Stammesbewusstseins als eine Kurzdefinition von Aufstellungsarbeit. Also für mich ist Aufstellungsarbeit findet in der Regel unter Bedingungen statt, wie ich eben skizziert habe, wo unser Geist entspannt ist. Ja.
Mhm.
Es mag zwar dramatische Themen geben, aber das ganze Feld ist geschützt und gehalten und damit können sich auch Bewegungen ergeben, die über das Stammesbewusstsein hinausgehen. Das tun sie ganz von selbst. Sobald unser Geist diese Bedingungen vorfindet, hält er sich nicht beim Stammesbewusstsein auf, überhaupt nicht, sondern geht in eine viel größere Weite, die man meinetwegen integrales Bewusstsein nennen kann. Und zwar nicht, weil wir das wollen, sondern weil das eine natürliche Neigung unseres Geistes ist. Und Stammesbewusstsein oder Vergangenheitsorientierung sich zeigen, das kann damit zusammenhängen, wenn man eine bestimmte Frage stellt. Ja, ich habe Angst, ist das Problem des Klienten. Jetzt untersuchen wir das. Und dann stellen sich erstmal, sagen wir mal, geschichtliche Tatbestände ein, die im Übrigen, also Vergangenheit, ne,
Ja.
Und die im Übrigen ja auch ernst genommen werden müssen, denn die sind tatsächlich auch körperlich festgelegt. Nicht? Ich komme nochmal auf die Epigenetik. Das sind ja Verhaltensmuster, die nicht einfach gelöst werden können, die oft durch vergangene Traumata entstanden sind und die sich nicht durch einfach in Wohlgefallen auflösen, wenn man das möchte, sondern die müssen erstmal als solche wahrgenommen werden. Aber das Wahrnehmen, das bewusste Wahrnehmen von Vergangenheit führt eben zu dieser natürlichen Öffnung in, Sie haben vorhin im Vorgespräch von Zukunft gesprochen. Für mich ist das ein ganz faszinierender Bereich, das, was der Eckhart Tolle sehr studiert hat, und das findet man in der Aufstellungsarbeit auch, nämlich jetzt. Was ist jetzt? Mhm. Und jetzt ist also ist auch ein Bewusstseinszustand, wo all die Phänomene, die auftauchen und vergehen, einen Bewusstseinsraum haben, der sich aber nicht verändert. Und die Vergangenheit, das stellt sich in Aufstellung oft heraus, soweit sie nicht neuronal epigenetisch fixiert ist, das sind unsere Vorstellungen und Bilder. Eigentlich, in gewisser Weise gibt es Vergangenheit nicht. Ja? Mhm. Vergangenheit ist eine besondere Form von Gegenwart, die aber nochmal, die auch körperlich fixiert werden kann. Und ein wesentlicher Teil der Ausstellungsarbeit besteht darin, diesem Feld, diesen Personen, die darin auftauchen, zu helfen, ins Jetzt zu kommen. Und das ist manchmal, das ist eine ganz bewusste Intervention, die ich in den letzten Jahren immer mehr verwende. Das hat manchmal ganz dramatische Folgen, wo man sieht, dass die Bilder von den vergangenen Ereignissen eine enorme Kraft haben. Mhm. Aber wenn ihnen erlaubt wird, als Bilder erkannt zu werden, langsam verschwinden. Und dann das dann auftritt, hat allerdings etwas von einer Öffnung in die Zukunft. Da ist was drin, das will nicht einfach stehen bleiben, sondern das Potenzial, das noch Ungenannte oder Unrealisierte entfalten. Da ist also ein Zukunftselement mit drin. Nicht in dem Sinn, dass wir die Zukunft wissen, sondern dass wir uns dahin entwickeln wollen, weil das Natürlichste ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt einigermaßen klar geworden ist, aber...
Wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Zukunft als Möglichkeitshorizont gegenwärtig ist.
Ja, unbedingt. Nicht, das ist ja eine ganz natürlichste Neigung, dass wir von wo wir sind, dahin schauen, wo es uns hinbewegt. Das ist irgendwie so ein Kontinuum von jetzt und zukünftig. Ne?
Das finde ich unheimlich spannend, was Sie gerade jetzt in den letzten Minuten geschildert haben. Das heißt, dass Sie in Ihrer Arbeit und offensichtlich in den letzten Jahren verstärkt, diese Gegenwärtigkeit in Ihrer Arbeit einfach forcieren, was ein Abklingen oder ein Loslassen von vergangenen Bildern ist oder ein Lösen von vergangenen Bildern, dass hier anscheinend im Bewusstsein ein Möglichkeitsraum sich eröffnet, der gegenwärtig ist, aber eben als Möglichkeit mögliche Zukunft beinhaltet.
Also der eröffnet sich, das ist richtig, aber ich würde sagen, der ist sowieso schon offen, aber wir bekommen Zugang dazu. Ne? Mhm. Und ja, genauso wie Sie sagen. Nicht? Vielleicht kann ich noch ein kleines Beispiel sagen,
gerne,
um das konkreter zu machen. Also ich arbeite oft in Israel und naturgemäß gibt es da viele Themen, die mit dem Holocaust zu tun haben. Mhm. Also viele zweite, dritte Generation. Und da ist zu beobachten, dass die ganz schreckliche Bilder von der Vergangenheit haben. Und wenn man das aufstellt, scheint es auch so, dass wenn man die damals eben Umgebrachten mit aufnimmt in die Aufstellung, was man ja natürlicherweise tut, das bezieht sich ja auch auf Gestorbene, nicht nur auf Lebende, dann erscheinen die zunächst mal in einer schrecklichen Verfassung. Aber es stellt sich raus, wenn man sachte und bedächtig alle Beteiligten schließlich einlädt, ganz im Jetzt zu sein, verschwinden diese schrecklichen Zustände und erweisen sich als Bilder, die jetzt nicht mehr gelten. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Bereich, wie wir, auch jetzt praktisch gesprochen, übrigens auch politisch, wie wir diejenigen sehen heute, die in kollektiven Traumata verwickelt waren, in vergangenen. Da ist diese Jetzt-Orientierung wirklich etwas manchmal Wunderbares, wie das abfällt, wie das Alte nicht mehr präsent ist, es ist zwar geschehen, aber hat, wenn wir es ihm erlauben, keine Wirkung mehr. Und das hat, dieser Teil ist, hat eine enorme Potenz, diese, diesen Möglichkeitsraum für die Zukunft, von dem Sie sprechen, der ja ganz wichtig ist in traumatisierten Gesellschaften, zu eröffnen. Also das ist, kann man gerade bei diesem Thema des Holocaust, was ja in Deutschland, aber auch in Israel eine große Rolle spielt, sehr, sehr gut studieren, wie wichtig es ist und welche Möglichkeiten es gibt, diesen zukunftsorientierten, jetzt verankerten, ich solche Worte mal gebrauchen, Raum zu eröffnen. Ne?
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass einfach, wenn man diesen Jetzt-Raum aufmacht, es eine natürliche Eröffnung zu einem Möglichkeitsraum gibt, was ja eigentlich sehr viel über Bewusstsein selber aussagt, wenn Bewusstsein eben nicht mehr von vergangenen Bildern blockiert ist.
Ganz einverstanden, ja.
Ist das in Ihrer Arbeit ein Prozess, der ein individueller Prozess ist, oder zeigt sich der auch im gemeinsamen intersubjektiven Feld als gemeinsames sich zeigen in der Gruppe?
Also das ist erstmal, geschieht das, das kann unmöglich nur mit einem geschehen. Das geschieht sowohl bei dem Klienten, der da arbeitet, als auch bei denen, die als Stellvertreter wirken, aber auch bei der umgebenden Gruppe. Das ist also bereits ein mini-soziales Phänomen, die sind alle einbezogen.
Ja.
Und dann weiß man ja von Aufstellungen, das ist ein uraltes Phänomen, man entdeckt es da wieder neu, dass diejenigen, zumindest diejenigen, die mit dem Klienten verbunden sind, also seine Familie oder seine Kinder oder so, nehmen daran auch teil, obwohl sie nicht da sind. Ja? Es findet zeitgleich die gleiche Bewegung statt, da gibt es also genug Berichte davon, dass das so ist, also dass das, was da geschieht, diese Bewegung in der Aufstellung, diese Möglichkeitsraum eröffnende Bewegung, geschieht zeitgleich, also ohne irgendwelche, dass man das, denen das erzählen muss, bei denen, die mit dem Klienten verbunden sind. Also es ist ein ziemlich ausgreifendes soziales Phänomen, ja, was da passiert. Keineswegs lokal, nur begrenzt.
Wenn ich Sie da unterbrechen darf, was Sie hier sagen, ist ja etwas eigentlich ziemlich Unerhörtes. Sie sagen, dass dieses Phänomen, das sich in so einer Gruppenarbeit darstellt, empirisch nachgewiesenerweise nicht nur darstellt in der anwesenden Gruppe, sondern mit all, ich würde es mal so ausdehnen, mit all jenen, die in irgendeiner Form in einer tiefen Verbindung mit dem Geschehen sind.
Ja.
Und dass das empirisch darstellt, dass das nicht sozusagen eine mystische Idee ist, sondern dass das eine empirisch fundierte, zeigbare Tatsache ist.
Ja, das hat ja mit Aufstellung eigentlich auch speziell nichts zu tun, sondern das ist ein Phänomen, das sowieso schon immer bekannt ist. Dazu gibt es auch Forschungen, die die Russen gemacht haben und so. Aber das ist ja bekannt, also zumindest, wie Sie sagen, bei tieferen Verbindungen zwischen Menschen wissen die voneinander, ganz egal, ob sie miteinander nebeneinander stehen oder über 10.000 Meilen entfernt sind. Da gibt es einfach, ja, das kann man gar nicht bezweifeln. Ne? Und das wird, der Unterschied zur Ausstellung ist nur der, dass man dem besonders viel Aufmerksamkeit gibt in Ausstellung. Ja. Aber diese non-lokalen Wirkungen, wie die Quantenphysiker das nennen, das zählt wohl dazu, sind einfach unbezweifelbar. Das hat gar nichts mit verblasener Esoterik oder zu tun, sondern das ist bodenständige Empirie, ja?
Ja.
Und ist natürlich wunderbar. Also,
absolut.
Es ist wunderbar, weil wir dann wieder daran erinnert werden, was wir tun, hat nicht nur lokale Wirkung, im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Also lädt uns wirklich ein, bewusst zu sein, was ja ein Vergnügen ist. Das ist ja nicht eine moralische, säuerliche Angelegenheit, sondern das ist was Schönes. Und einfach auch bewusst zu sein, dass wir sehr verbunden sind. Ne?
Ja. Ich meine, was Sie hier ansprechen, ist eine sehr empirisch untermauerte Darstellung einer alten mystischen Einsicht der Nicht-Getrenntheit.
Ja, und das ist, aber es ist auch eine Alltagseinsicht. Also wenn wir eine kleine Zeitreise ins Mittelalter machen oder zu den Steinzeitmenschen, die würden das berichten. Ich habe das und das plötzlich erlebt. Das war der Moment, wo mein Vater einen Unfall hatte und wo ich gespürt habe, ich muss irgendwas für ihn tun. Ne? Also das ist ein das, kein vernünftiger Mensch kann sowas bezweifeln. Ne?
Ja.
War schon immer so. Und ja. Ich meine, die Aufstellungsarbeit bestätigen das. Übrigens, ein kleines scherzhaftes Beispiel, ich habe so ein Mini-Forschungsprojekt, das darin besteht, dass ich die Teilnehmer eines Seminars nicht auffordere, ihre Handys abzustellen, weil sich herausgestellt hat, manchmal ruft während einer Aufstellung jemand an, der beteiligt ist, also der gerade Teil der Aufstellung ist, ja, und dann da habe ich schon ganz putzige Sachen erlebt, oder eine SMS kommt, lange keinen Kontakt gehabt, in diesem Moment kommt eine SMS, also dieses moderne Medium bestätigt das einfach,
ja.
Und wie gesagt, es ist nichts Besonderes, es ist nur, wir schauen, dass wir dem besondere Aufmerksamkeit geben, ne?
Ja. Sie haben es ja schon angedeutet, Sie und im Speziellen auch Ihre Frau wenden, ich würde mal sagen, diese Arbeit mit dem Bewusstseinskontinuum, um vielleicht ein anderes Wort dazu verwenden, auch im politischen Raum an. Und hier auch speziell im Nahostkonflikt.
Ja.
Wenn Sie da einfach die Erfahrungen sagen können, wie kann sich dieser Erfahrungshintergrund, den Sie hier einbringen, in eine gesellschaftliche, soziale Arbeit einbringen?
Ja, also das muss man also ganz, wie soll ich sagen, ganz bodenständig bleiben. Ich meine, der Nahostkonflikt ist mal vorsichtig gesagt eine sehr verfahrene Angelegenheit. Und das weiß meine Frau besser als ich. Ich bin da auch beteiligt. Ein Segment dessen, was ich anbiete, sind Aufstellungen dort. Aber wir wissen ganz genau, je mehr wir auch von diesem Konflikt lernen, dass wir wirklich ganz, ganz kleine Brötchen nur backen können. Und die sehen halt so aus, dass wir versuchen, einen Trialog zwischen Deutschen, Palästinensern und Israelis zu fördern, die einen Bewusstwerdungsprozess aller Beteiligten unterstützt. Und das gelingt auch in ganz kleinen Schritten. Das heißt, das Programm kann ich jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, das dauert zu lange, aber es gelingt in kleinen Schritten, dass diese drei Gruppen, indem sie tief bereit sind, aufeinander zu hören und voneinander zu lernen, tatsächlich Bewusstseinsentwicklungsschritte machen, die sich dann in ihren lokalen Kommunitäten etwas auswirkt.
Mhm.
Aber Sie hören meine Wortwahl, an der hören Sie schon, dass wir sehr, sehr bescheiden nur vorankommen und uns da keine irgendwelche Illusionen machen. Das bestimmt nicht. Es ist aber, glaube ich, man muss in diesem Feld, im politischen Feld, einfach auch unheimlich geduldig sein, große Achtung vor denen haben, die Politik machen. Ich habe in den letzten 10 Jahren völlig verloren, diese Haltung, naja, die Politiker und sind hinter Macht hier und so weiter. Ich habe größte Hochachtung von diesem herausfordernden Beruf und weiß auch, dass Bewusstseinsveränderung dort nur ganz, ganz in kleinen Schritten stattfindet, aber sie findet statt, da bin ich sicher, auch wenn die Oberfläche katastrophal aussieht. Ich halte es da nochmal mit Tolle, der meint, dass diese Bewusstseinsentwicklung, von der wir beide jetzt die ganze Zeit sprechen, ist die eine Sache. Und gleichzeitig nehmen aber auch die Bewusstseinsformen zu, die das verhindern wollen oder verhindern de facto, dass sich ein weiteres Bewusstsein einstellt. Und diese bewusstseinseinschränkenden Phänomene sind lautstärker, ja, als die anderen. Und wenn Sie mich eben jetzt nach politischen Anwendungen fragen, dann sind das ganz kleine Schrittchen, die vielleicht irgendwann zusammenwachsen, wenn eine kritische Masse erreicht ist, aber das kann lange dauern. In dem Feld ist es sehr, sehr, ich glaube, das ist, also ich jedenfalls finde, da muss man die größtmögliche Geduld haben von allen Anwendungsfeldern von Bewusstseinsforschung. Also so viele Elemente eine Rolle spielen, die Stress machen, ja? Bewusstseinseinengenden Stress. Ne?
Sie haben hier ein Wort verwendet, das mich sehr hellhörig gemacht hat und wo ich eine ganz spezielle Frage noch nachstellen möchte. Sie haben von einem Trialog gesprochen,
ja,
den Palästinensern, Israelis und den Deutschen.
Ja.
Und das ist ja mal, ich würde mal sagen, eine ungewöhnliche Konstellation. Und ich nehme an, Sie haben gute Gründe, diese Konstellation in diesem Trialog, nicht in einem Dialog, aufzustellen. Ja. Wenn Sie da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, ganz kurz. Also das hängt einfach damit zusammen, dass der Nahostkonflikt natürlich eine Wurzel im Holocaust hat.
Mhm.
Und der Holocaust mit den immer noch anhaltenden Folgen unter den israelischen Juden ist ein Grund für das enorme, dramatische Sicherheitsbedürfnis der Israelis, das manchmal so blind ist, dass der Umgang mit dem unmittelbaren Nachbarn, den Palästinensern, furchtbar ist. Ne? Dass die Israelis auch, wenn man einigermaßen wieder entspannt mit ihnen reden kann, zugestehen. Ne? Und da ist es wichtig, dass die dritte Partei nicht als Vermittler, sondern als ein Partner, der diesen Teil anerkennt, mit auftritt. Ja? Auch die eigene weiterhin nachwirkende Berührung davon und so. Und wir haben gelernt, dass die Israelis gegenüber den, also in unserer kleinen Gruppe da in diesem Projekt, die Israelis gegenüber den Palästinensern etwas ausgeglichener, weniger traumastressbedingt reagieren und besser zuhören können in Anwesenheit der Deutschen. Und das Gleiche gilt auch für die Palästinenser umgekehrt. Die können dann von ihrer Nakba, dieser Vertreibungskatastrophe 48, besser reden und werden besser gehört von den Israelis. Also das ist so ein empirischer Befund, der uns ermutigt, das nicht nur theoretisch jetzt vom Holocaust abgeleitet zu sehen, sondern in der Praxis bewährt sich das. Ne? Also so deswegen, das ist ein Hauptgrund, warum Trialog.
Ne? Verstehe. Ja. Ich hätte noch sehr viele Fragen, aber nachdem die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich gern auch unseren Dialog ausweiten zu einem Multilog und unser Publikum einladen, hier sich mit an unserem Gespräch zu beteiligen. Es gibt wie immer zwei Möglichkeiten, indem Sie sich hier mit Fragen an Herrn Dr. Ma wenden können. Das eine ist, indem Sie sich per Telefon einwählen. Die Nummer noch einmal dazu wäre 001 219 509 8222. 001 219 509 8222. Und der Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste. Oder Sie können sich, wie auch immer, wenn Sie am Computer sind und kein Telefon in der Nähe haben, per E-Mail an uns wenden. Die E-Mail-Adresse, die hier bei uns im Studio ankommt, ist radio@enlightennext.org. Und ich bitte jetzt die Technik, dass wir hier auf den offenen Modus schalten und schauen, ob das jetzt akustisch auch funktioniert. Sonst müssen wir dann auf den Frage- und Antwortmodus übergehen. Aber probieren wir es einmal so. Ich glaube, es ist schon offen. Und vielleicht haben wir auch den ersten Teilnehmer, der sich hier in dieses Gespräch mit Dr. Albrecht Ma mit einbringen möchte. Die Leitung ist auf jeden Fall offen und wir freuen uns über Ihre Beiträge.
Also was ich extrem spannend finde, das ist wirklich, wie Sie beide jetzt hier in dem Gespräch diese Materie des Bewusstseins, dass das Bewusstsein nicht eine Sache ist, die allein in einem Kopf abgeschlossen stattfindet, sondern dass die was zwischen ist, dass das eine Frage ist, die einfach in ganz vielen Fällen eine Aktualität hat. Und ich finde das Faszinierende vielleicht auch noch dabei, also ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwo in der Konfliktforschung arbeitet, und es ist ein absolut wichtiger und sehr nobler Ansatz natürlich, dass man Aufstellungsarbeit oder Konfliktforschung, dass man da diese neuen Fragen anwendet. Aber ich finde es auch nochmal interessant zu sehen, dass das manchmal auch so eine Art von Einschränkung für uns ist, dass wir eben zum Beispiel in der Psychologie, dass wir eben uns immer sehr auf die Pathologie einlassen, und dass auch nochmal so eine Frage existiert: Wie kann man diese Aufstellungsarbeit oder wie kann man diese Erkenntnisse, dass man merkt, dass das Bewusstsein eigentlich aus einer anderen Perspektive angesehen werden muss, wie nutzt man das also nicht nur in einem therapeutischen und in einem heilenden Kontext, was sicherlich in unglaublich vielen Fällen notwendig ist, sondern wie macht man das quasi auch nutzbar in Fällen, wo man nicht jetzt ein Problem bearbeiten will, das man heilen will, sondern wo man überhaupt die Frage danach, wie wir Zukunft gestalten, wie wir das entwickeln können.
Aha. Also, ich weiß nicht, ob ich Sie ganz richtig verstanden habe. Also, Sie haben jetzt abgegrenzt diesen politischen Konfliktbereich und den Bereich der Therapie und das jetzt einen dritten Bereich der Zukunftsgestaltung. Ne? Mhm. Aber ich will mal so sagen, also was wichtig ist, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich werde es aber gleich erklären, ist eine gewisse leidenschaftliche Frage, wo die nicht nur jetzt akademisch ist, sondern wo die Fragenden oder der Fragende wirklich, sagen wir mal, mit Herz, Leib und Seele fragt. Ja? Und das ist wichtig, wenn man mit Bewusstseinsphänomenen umgeht, die erschließen sich, wenn Energie dazu bereitgestellt wird, durch die, sagen wir mal, existenzielle Intensität der Frage. Nun ist das ja eine Frage, die Sie andeuten, die ist im guten Sinne nicht harmlos. Die ist wirklich unter Umständen in Zukunft entscheidend. Also ich würde einen Kontext suchen, wo Sie diese Frage stellen, also diese Intensität, diese wirklich ganzheitliche Intensität gewährleistet. Und dann kann man mit Aufstellungsarbeit natürlich das konkretisieren, indem man schaut, welche Elemente gehören jetzt für diesen Fragesteller dazu. Da kann man übrigens auch abstrakte Elemente aufstellen. Man kann durchaus zum Beispiel die Zukunft oder die zukünftige Möglichkeit oder das, was behindert, oder Bewusstsein in Start und Ascendi. Solche Dinge kann man durch Stellvertreter abbilden und das kann sehr fruchtbare Hinweise geben, die dem Fragesteller jetzt nicht nur einen Sinnlichkeitsmoment liefern, sondern einen konkreten Hinweis, wo er in seinem Leben diese Bewusstseinsentwicklung tatsächlich voranbringen kann. Also man kann stellvertretende Wahrnehmung bezieht sich nicht nur auf Personen, sondern erstaunlicherweise auch auf abstrakte Elemente, soweit sie energetisch bedeutsam sind. Nicht? Also sobald sie wirklich diese Verbindung haben zu einer, ich nenne das ruhig jetzt mal so, einer leidenschaftlichen Frage. Da sind dann die sogenannten abstrakten Elemente eben energievoll genug, um durch stellvertretende Wahrnehmung auch Auskunft geben zu können. So, ich weiß, jetzt habe ich viel geredet, ich weiß nicht, ob ich in die Nähe Ihrer Frage gekommen bin, aber ich habe es mal versucht.
Ja, es ist auf alle Fälle. Ich meinte eigentlich nur, dass wir natürlich mit einer besonderen Leidenschaft oft an unseren Problemen und an unseren Traumata hängen. Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, wenn man jeden Menschen fragt, was ist eigentlich das Beste, was dir in deinem Leben passiert ist, oder was ist eigentlich das Entscheidendste, dann ist das sicherlich energetisch genauso stark besetzt oder vielleicht sogar noch stärker.
Und unbedingt.
Also ich wollte jetzt auch nichts jetzt gegen Ihre Arbeit sagen, sondern ich wollte nur sagen, dass das natürlich eine ganz interessante Sache ist, weil da noch eine Dimension reinkommt, die wirklich auch nach einer großen Befreiung drängt, nicht? Und sagen wir mal jetzt...
Absolut. Also sagen wir mal ein Verbindungsstück zwischen dem, was Sie gesagt haben, also mehr Leiden und dem Prospektiven ist zum Beispiel eine Aufstellung, wo Sie fragen, was ist meine Berufung? Eine wunderbare Aufstellung, also dass Sie sich fragen, ich bin ja nicht einfach nur hier, um Leid abzubauen, sondern da ist auch ein positiver Zweck in meinem Leben. Manchmal ist das die einfache Struktur, dass Sie jemanden für sich selbst finden, als Stellvertreter und für Ihre Berufung und was dann geschieht. Das kann eine sehr bewegende, sehr positive und energetisch positive Angelegenheit sein. Das ist ein ganz wichtiges Element. Nein, es geht nicht nur... Man bewegt sich nicht nur im Jammertal von Pathologie, Gott sei Dank.
Ja. Das würde ich auch gerne als Überleitung nehmen zur nächsten Frage, die hier per E-Mail reingekommen ist, wo Alexander uns fragt, vielen Dank für die Radiosendung, meine Frage, was bringt das Wissen über die wissenden Felder für mich, uns im Alltag und wie können wir sie zum positiven Alltag nutzen?
Naja, ein Kollege von mir hat mal gesagt, vielleicht etwas übertrieben, aber nicht viel, wir leben eigentlich immer in Aufstellung. Das heißt, wir sind immer in Beziehungsfeldern, wo wir füreinander stellvertretend wahrnehmen. Und wenn man sich das klar macht, also dass wir nicht nur eben diese isolierten Individuen sind, sondern das, was wir tun, auf andere einwirkt, dass das andere Tun auf uns einwirkt, dann hat das zum Beispiel die einfache Folge, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass wir uns, ich will es jetzt mal so sagen, dem Vergnügen hingeben, unser Bewusstsein, was unsere Gedanken, aber auch unsere Handlung anbetrifft, uns immer klarer zu machen. Wenn wir das tun, dann sehen wir viel mehr, welche sozialen Wirkungen wir ausgesetzt sind und welche wir ausüben. Mhm. Und das, dann wird das Leben ungleich interessanter. Das fängt an in der Paarbeziehung und geht hin bis zum Beruf und so weiter. Ne? Also das wäre eine, diese Art ist im Grunde nichts anderes als eine Form der Achtsamkeitsübung, aber die wirklich zu praktizieren, macht unseren Alltag sofort interessanter, herausfordernder und lebendiger. Ne?
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wenn ich wirklich wahrnehme, dass wir eben nicht in getrennten Seifenblasen leben, sondern in einem Bewusstseinskontinuum, das wir kollektiv gestalten, dann gehe ich mit dieser Realität ganz anders um, wenn ich dem wirklich gewahr wäre und mich wirklich darauf beziehe.
Und das findet dann nicht nur in irgendwelchen Retreats statt oder so, sondern das findet im Bus statt. Ne? Ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel. Mhm. Vor vielen Jahren habe ich mal an einem großen, an einem sogenannten SRH-Seminartraining, das gibt es nicht mehr, aber das war also auch, da sollte man in 2 Tagen erleuchtet werden, was nicht gelungen ist, aber es gab eine wunderbare Übung. Wir wurden eingeladen, wir sollten morgens, wenn wir mit der U-Bahn kommen, das war in München, und wir stehen dann da so, einfach immer, wenn wir jemanden anschauen, Danke sagen zu ihm. War gar nicht so einfach, diese Übung. Also einfach zum Nächsten, der stand da der Nächste und ich habe dann zu ihm Danke gesagt. Sie hat mich erstmal angeguckt, als ob ich vielleicht der Irrenanstalt entsprungen war. Aber es hat etwas berührt in dem, er konnte sich nicht dagegen wehren, was seinen Geist etwas lichter gemacht hat. Es war eine schwierige Übung. Aber sie war unglaublich wertvoll. Also dieses Kleine, ich unterstelle dir, dass du ein Mensch bist, der empfänglich für Dankbarkeit ist und für den Wert, den du vielleicht für mich hast, ne? Hat eine wunderbare momentane Atmosphärenänderung herbeigeführt. Das muss man jetzt nicht so machen, aber im Prinzip ist es das, dass man bewusst mit seinem Nächsten umgeht. Und das hat Folgen, sofort.
Ja. Sie haben mit dieser Antwort schon ein wenig die Antwort vorweggenommen von einer nächsten Frage, die hier per E-Mail reingekommen ist. Ich stelle sie trotzdem. Sie heißt, von Maria gestellt, etwas zu erkennen bzw. bewusster zu werden, individuell oder kollektiv, ist eine wunderbare und ganz wichtige Sache. Es zu leben ist eine andere Geschichte. Können Sie dazu in Bezug zu der von Ihnen weiterentwickelten Aufstellungsarbeit ein wenig aus Ihrer Erfahrung berichten? Es geht ums Leben.
Maria hat recht, wenn es ums, also man kann schön darüber sprechen. So, hallo?
Ja, wir sind noch drin.
Ich bin noch drin. Ja. Aber das zu praktizieren, das ist dann nicht so einfach. Naja, wozu die Aufstellungsarbeit? Ich kann das eigentlich nur wiederholen. Das ist, dass wir uns, eines ist zum Beispiel, ich kann nur empfehlen, wenn man Geduld und Toleranz lernen will, sollte man viel stellvertretende Wahrnehmung machen, weil dann lernt man Menschen nicht nur durch Berichte kennen, sondern wirklich von innen. Man wird ja der andere. Und gerade bei Menschen, die man sonst ablehnt, also die grob sind oder die vielleicht Verbrechen begangen haben oder die scheinbar ein kaltes Herz haben, wenn man mal Gelegenheit hat, von innen nachzuerleben, dann weitet sich einfach das eigene Herz und der eigene Geist und man wird weniger schnell urteilend. Mhm. Und das ist dieses, was wir phänomenologische Praxis nennen, das ist nichts anderes als nicht zu urteilen, sondern wahrnehmen und die Phänomene für sich sprechen lassen. Und das ist hat Folgen, die für den Alltag ganz wichtig sind. Also das kann man sich ja ausrechnen, wenn man nicht mehr sofort urteilt, sondern erstmal bei den Phänomenen ist, wie sie sich entfalten, auch den Unangenehmen, dann wird man entspannter und für andere angenehmer. Andere setzen sich dann lieber zu einem als vorher. Und das ist eine Folge, die ich bei allen, die sich damit intensiv beschäftigen, beobachte. Ja. Wieder sehr angenehm, es dauert nur ein bisschen.
Ja.
Also was, wenn die Maria fragt nach Praxis, Praxis ist nie etwas, was man mal eben schnell macht, sondern man sollte sich was suchen, was man gerne lange macht.
Mhm.
So, ja, dann, und dann hat das auch Folgen. Ne?
Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, hat diese Praxis einfach auch damit zu tun, wenn man sich eben in der Art und Weise einlässt auf die Aufstellungsarbeit, dass man wirklich in seiner eigenen Erfahrung einem Raum ausgesetzt ist, wo, wenn man jemandem begegnet, man nicht einer Außenmauer begegnet, sondern man merkt, dass man eigentlich den gleichen Raum bewohnt.
Ja, also nicht, das kann man nicht 24 Stunden am Tag aufrechterhalten, diese Wahrnehmung, aber so, ich würde das genauso unterschreiben, wie Sie das genannt haben. Und das ist nochmal, mir ist es immer so wichtig, dass aus diesen ganzen spirituellen Übungen nicht keine neue Moral wird, sondern dass man, dass das was ist, was das Herz gerne macht, ja.
Stehen.
Unser Geist gerne macht. Und das finde ich so wichtig dabei. Es hat einfach angenehme Folgen, ja.
Sehr schön.
Diese Mauer, die dann nicht mehr so undurchdringlich ist, von der Sie gesprochen haben.
Gut, ich würde gerne auch jetzt die Zeit nutzen und schauen, ob wir auch vielleicht per Telefon noch einen weiteren Fragesteller oder eine weitere Fragestellerin hier in der Leitung haben. Wenn Sie sich motiviert fühlen, sich hier ins Gespräch einzubringen, die Leitungen sind offen.
Ja, guten Abend, ich habe noch eine Frage.
Hallo.
Ja, guten Abend.
Hallo, und zwar zu den Bildern, weil Sie hatten ja vorher gesagt, dass man die Bilder praktisch loslässt, ins Hier und Jetzt kommt und damit die Bilder sich auch wandeln.
Ja.
Jetzt ist meine Frage, wie ist es, wenn ich praktisch meinen Zweck auf der Welt mir aufstellen lasse? Ist es dann nicht auch ein Bild, das entsteht? Und ist da ein Unterschied zwischen dem Bild, das ich praktisch, wenn ich einen Traum habe, loslasse, und dem Bild, das aus der Zukunft kommt? Hat es eine andere Qualität oder kommt es aus verschiedenen Bereichen, Räumen?
Oh, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das versuche ich jetzt in diesem Moment zu tun. Also erstmal würde ich spontan sagen, ja, das sind unterschiedliche Bilder. Unterschiedliche Quellen. Das können Sie an den Wirkungen ermessen. Die Bilder der Vergangenheit, die eben oft leidgeprägt sind, haben auch leidvolle Wirkungen, körperlich, seelisch und lähmende, einengende. Während Bilder, die anknüpfen an das, ja, schöpferische Potenzial, was ja Teil meiner Berufung dann ist, wenn die sich zeigen, dann kann man das körperlich spüren, da tut sich also meistens direkt in der Herzregion was auf, ja. Es gibt energetische Phänomene im Körper, die wie Ja sagen, ja. Also in so einem öffnenden Sinn. Und wenn man jetzt mal noch von Licht spricht, es wird irgendwie heller im Raum.
Mhm.
Also man kann zumindest sagen, die Wirkungen sind ganz unterschiedlich, ne? Und ich nehme auch an, dass die Quellen, das müsste ich jetzt nochmal genau durchdenken, aber die Quellen, aus denen diese Bilder kommen, auch unterschiedliche sind. Also vergangenheitsorientierte oder vergangenheitsgeprägte Bilder und die von der möglichen Zukunft, also Berufung. Ne? Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Ich kann aber sagen, empirisch, ja, haben diese Bilder, wenn sie aktiviert werden, völlig andere Wirkung, vor allem körperlich. Und das ist ja, das möchte ich vielleicht noch sagen, der Körper spielt ja die entscheidende, auskunftgebende Rolle bei der Aufstellungsarbeit. Und deswegen ist sie auch schlecht manipulierbar, weil wenn man körperliche Phänomene können nur hochentwickelte Yogis beeinflussen und wir können das nicht. Wir können uns also darauf verlassen, wenn etwas geschieht, wo unser Herz sich öffnet, dem können wir uns anvertrauen. Wenn etwas geschieht, wo wir unsere Muskeln kontrahieren und kalt werden, dann ist es eine gute Idee, nochmal genau hinzuschauen, was passiert denn jetzt. Also diese Körperantworten auf unterschiedliche Bilder, glaube ich, sind es, die so auch unterschiedliche Quellen hinweisen.
Ich würde
darf ich da kurz nachfragen?
Ja,
sprechen
ja,
Sie dann von dem grobstofflichen Körper?
Ja, erstmal von unserem ganz physischen, alltäglichen Körper, von dem, wo man diese Dinge, also die Muskelkontraktion oder Wärme oder Entspannung im Herzbereich erleben kann. Ja, der ist es in erster Linie. Ja.
Danke.
Ja. Ich würde da gerne auch noch eine Frage dranhängen, die meines Erachtens sehr gut passt und die auch wieder per E-Mail reingekommen ist, von Renata gestellt. Woraus stellen sich die Felder in der Konstellationsarbeit zusammen? Sind sie mitgetragen von unseren Ahnen oder kommen sie da auch Past Lives in Erfahrung, als Erfahrung hinein? Woher kommen diese Phänomene der totalen Gegenwart mit Menschen, die die Geschichte des Aufstellers gar nicht kennen?
Ja, also diese Frage Ahnen, Past Lives, es ist so, ich glaube, beides spielt eine Rolle. Wobei die Frage, was, wenn man weit genug zurückgeht in der eigenen Ahnenreihe, dann habe ich manchmal das Gefühl, diese Past-Life-Phänomene und das, was von ankommt, das verschmilzt irgendwie. Es gibt aber jetzt, um es nochmal konkreter zu machen, es gibt ganz konkret Aufstellungs-, vor allem eine Aufstellungsleiterin, die Erika Schäfer, die mit Past-Life-Regressionen arbeitet. Und dann kann man tatsächlich in der Aufstellung eine frühere Konstellation, die vielleicht nicht gelöst werden konnte, in der Aufstellung lösen, diese gelöste Situation ins gegenwärtige Leben mit hereinnehmen. Mhm. Ich halte es mit Past Life folgendermaßen. Ich habe das mal gelernt bei Roger Wooger, das ist ein erfahrener Past Life Therapist. Er hat einen Kurs gemacht, sagte, als er zur Tür reinkam, zu Beginn, guten Tag, ich heiße Roger Wooger, von Montag bis Mittwoch glaube ich an Reinkarnation, von Donnerstag bis Samstag glaube ich nicht an Reinkarnation und Sonntag mache ich eine Pause. Damit wollte er sagen, es ist nicht so wichtig, wie diese Phänomene jetzt wissenschaftlich benannt werden. Wichtig ist wieder die Frage, wie wirkt es auf die jetzt lebende Person, wenn man mit diesen Phänomenen arbeitet? Mhm. Und das ist das Kriterium. Nicht so sehr, ob es das wirklich gibt oder nicht, das ist für mich auch nicht so wichtig. Aber manchmal entwickeln sich Ausstellungen spontan zu Past-Life-Phänomenen. Das ist nach meiner Erfahrung vor allem bei Krankheiten manchmal der Fall. Aber da geht man dann ganz unbefangen damit um, nimmt es ernst, arbeitet mit diesem Phänomen und schaut, dass der Klient jetzt das in sich aufnehmen kann als eine veränderte Wahrnehmung seines gegenwärtigen Lebens. Ne? Aber ich mache daraus kein Dogma, das gibt es oder das gibt es nicht.
Verstehen.
Für mich ist das in Ordnung, wenn es das gibt, Hauptsache es hilft uns jetzt.
Alles klar. Ich würde hier jetzt noch einmal fragen, ob es noch eine weitere Frage per Telefon gibt, nachdem wir jetzt gerade ein ziemliches Echo reinbekommen haben, vielleicht noch einmal die Bitte, wenn ihr das Telefon einschaltet, bitte die Computerlautsprecher auszuschalten, weil wenn sowohl Computer als auch Telefon eingeschaltet sind, das Echo unvermeidlich ist und das dann die Hörqualität sehr beeinträchtigt. Ich glaube, dass sie auch schon besser geworden ist, die Hörqualität. Und wenn es einen nächsten Fragesteller, eine nächste Fragestellerin gibt, die Leitung ist frei. Wenn das gerade im Augenblick nicht der Fall ist, dann bringe ich noch eine Frage, die wir hier per E-Mail ins Studio bekommen haben, mit in die Sendung, die ein Dennis uns geschickt hat. Vielen Dank für die spannende Sendung. Fragen Herrn Mahn, inwiefern halten Sie den Entwicklungsstand des Aufstellers bzw. systemisch Arbeitenden für wichtig? Ich habe große Unterschiede in der Qualität entsprechender Events wahrgenommen und frage mich, ob die entsprechende Perspektive, die der Aufsteller in der Lage einzunehmen ist, nicht vielleicht einen der wichtigsten Faktor zum Gelingen ist.
Also, ob ich den allerletzten genau unterschreibe, weiß ich nicht. Aber er ist jedenfalls sehr wichtig. Das ist ja auch nur zu natürlich. Ne? Also, das gilt ja für jede Art von Therapie, wenn wir das jetzt mal als Therapie betrachten, Aufstellungsarbeit, dass man nur das wirklich zulassen kann oder sehen kann, womit man sich selber einigermaßen vertraut gemacht hat. Und je eingeschränkter dieser Bereich ist, desto eingeschränkter ist das, was man fördern kann. Das ist ganz klar. Mhm. Idealerweise sollten wir alle erleuchtet sein, wenn wir sowas machen, sind wir aber nicht. Was wir aber leisten können, ist, dass wir eine Idee unserer blinden Flecken haben.
Verstehen.
Und so weit sollte man unbedingt kommen. Also wo wir in der Regel nicht mit umgehen können oder mit Angst reagieren oder solche Dinge. Und das kann man in einem soliden Selbsterfahrungsprozess lernen. Und das ist, finde ich, auch eine professionelle Anforderung, die man erwarten sollte. Also diese Idee, das kann im Prinzip jeder oder so, das halte ich für kriminell, denn Aufstellungsarbeit sind ein sehr mächtiges Instrument und man sollte sich sehr sorgsam um die Eigenentwicklung, wenigstens so weit, dass man seine eigenen Grenzen einigermaßen kennt, gekümmert haben. Also ich stimme schon zu, was der Dennis, heißt er, glaube ich,
Dennis, ja,
da gesagt hat, und ich weiß natürlich auch, dass die Qualität oft sehr unterschiedlich ist und noch zu wünschen übrig lässt. Das macht mir manchmal wirklich Sorgen. Ja. Da hängt er ja nicht ganz unschuldig, den ich ansonsten sehr schätze, in dem, was er uns mitgegeben hat, nicht in allem, wie er es macht, aber in was er im Prinzip mitgegeben hat. Er hat doch zu oft gesagt, das kann im Prinzip jeder machen und das darf man nicht unterscheiden. Mhm.
Ich hätte jetzt auch noch, weil wir langsam uns auch dem Ende unserer Sendezeit nähern, eine Frage. Wenn man diese ganzen Erfahrungsräume, die wir hier angesprochen haben, die ja immer eigentlich auf eines rauslaufen, dass wir verbundener sind, als wir annehmen zu sein, dass das Bewusstsein kein getrenntes Phänomen ist, sondern ein geteiltes Phänomen, und zwar ein geteiltes Phänomen, das Ort und Zeit auch überwindet oder vielleicht umgekehrt formuliert, in dem Ort und Zeit nicht die gleiche Rolle spielt, wie sie normalerweise spielen. Das heißt, dass es offensichtlich hier ein Kontinuum von Bewusstsein gibt, an dem wir teilhaben, das in einer Arbeit wie Ihre Aufstellungsarbeit direkt erfahrbar ist. Wenn wir das ernst nehmen, hat das eine fundamentale Auswirkung auf unser Weltbild? Und wenn ja, wie würde diese Auswirkung aussehen? Würde das unser Verständnis, was es heißt, Mensch zu sein, in eine bestimmte Richtung entwickeln, oder ist das eigentlich etwas, was mit unserer gegenwärtigen Identität leicht vereinbar ist?
Nein, also es ist gut, dass ich noch mal ein bisschen konkretisiere. Ja. Die Frage war mir fast ein bisschen zu weit gefasst. Naja, wir haben eigentlich implizit, teilweise auch explizit, das schon besprochen und beantwortet, was Sie gesagt haben. Das Weltbild und das Bild von uns in der Welt ändert sich natürlich dadurch radikal. Und also das, was man dann, was jetzt so unter dem Stichwort globales Bewusstsein gefasst ist, darum geht es ja. Also wenn ich weiß, dass dass mein Leben mit allem Leben, mit all den vielen Leben in einer innigen Verbindung ist, dann ist es unmöglich, einfach vor sich hin weiter zu basteln, sondern es entwickelt sich eine natürliche, immer weiter um sich greifende Anteilnahme, ja, und Empathie. Und das ist also diese Art von Welt, die am Ende nur so vorstellbar ist, dass man ein wirklich inniges, dichtes Kooperationsnetz weltweit entwickelt, wie immer schwierig das politisch durchzusetzen ist, aber ich glaube, es gibt keine Alternative. Also dieses Weltbild ist damit notgedrungen verbunden, Gott sei Dank, denn es gibt nichts Besseres, als wenn sich das in diese Richtung ausweitet. Ne? Und ich habe so den Eindruck, dass es lohnt, auch in seinem eigenen Tätigkeitsbereich, man muss wirklich nichts Großes machen, das zu praktizieren. Da gibt es dann sowas, wie Sheldrake ja sagt, also eine kritische Bewusstseinsmenge sozusagen oder Bewusstseinskonzentration, und sodass sich das dann von da aus auch leichter ausbreitet. Ne? Da stimme ich Sheldrake völlig zu. Also das lohnt sich wirklich in kleinsten Schritten bei sich, in der Familie, am Arbeitsplatz anzufangen. Und das summiert sich, da bin ich mir unwiderstehlich.
Verstehe. Ja. Herr Ma, herzlichen Dank für diese sehr, sehr spannende Stunde.
Ja.
Ich möchte ganz kurz am Schluss noch darauf hinweisen, dass, wie ich am Anfang erwähnt habe, Ihre Serie der Konferenzen zu diesem Thema auch im nächsten Jahr, in 2011, und zwar am 29. April bis 1. Mai eine Fortsetzung findet, ich nehme an, auch wieder in Würzburg.
Das ist in Würzburg, genau.
Mit dem Thema Konflikttransformation und Mystik, mit spannenden internationalen Gästen wie dem spirituellen Lehrer Almaz oder auch Pater Williges Jäger. Ja. Jeder, der sich dafür interessiert, ganz kurz dazu die Website. Die Webseite ist www.konflikt-mystik.de. Da gibt es die ganzen Informationen zu dieser Veranstaltung, die sicher auch einen weiteren Beitrag für diese Arbeit an einem gemeinsamen, kollektiven, wissenden Feld darstellt. Herzlichen Dank, Herr Maat, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben und einen schönen guten Abend von hier aus Frankfurt.
Ich danke Ihnen sehr, Sie haben das sehr schön gemacht, es war sehr angenehm.
Ich danke Ihnen.
Bei Ihrer Leitung das zu führen hier. Danke Ihnen und auch Ihnen alles Gute.
Ne? Alles Gute.
Ja,
auf Wiederhören.